ja, so kann es gehen. Auf einmal geht alles im Chaos unter. Eine Welt gerät aus den Fugen, deine Welt gerät aus den Fugen. Und die spannende Frage ist, wie reagierst du, wie reagiere ich? Und das kann so im ganz persönlichen, privaten passieren, dieses Chaos. Aber das kann auch ganz andere Dimensionen annehmen. Eine Frage an die etwas Älteren unter uns. Weißt du noch, wo du am 11. September 2001 warst? Ich kann mich genau daran erinnern, ich war gerade mal 4 Jahre verheiratet und ich sah in unserem Wohnzimmer in Berlin, in unserer Mietwohnung, auf einem alten Röhrenfernseher die Bilder von dem in Flammen stehenden Twin Tower des World Trade Centers und fassungslos beobachtete ich am Bildschirm, wie die Menschen aus den Fenstern des Hochhauses stürzten, wie kleine Streichhölzer, die zu Boden fielen. Und ich machte mir klar, was da eigentlich passierte und war einfach völlig neben mir. Und wie geht es dir, wenn du diese Bilder jetzt siehst, hier Bilder vom Tsunami in Japan, die Fluten, Meter hoch, fraßen sich durch das Land. Mir ist ein Video in Erinnerung geblieben. Hier sieht man, wie hoch die Flut gewesen ist an manchen Orten. Mir ist ein Video in Erinnerung von Menschen, die auf einer Anhöhe Zuflucht genommen hatten und die von dort aus sahen und das auch mit ihrem Handy filmten, wie die meterhohe Flutwelle einfach ihre Wohnhäuser, ihre Autos und alles, was da war, wegriss, auffraß. Ich könnte weitermachen. Danke, das Bild reicht. Bilder, wie reagierst du, wenn du Bilder von dem Bürgerkrieg in Syrien gesehen hast und von dem Giftgasangriff 2013 oder Bilder von der Erdbebenkatastrophe, die 2016 in Italien war oder Bilder von den Flüchtlingsströmen, die vor allem 2015 über die Balkanroute oder dann auch über das Mittelmeer nach Deutschland, nach Europa kamen. Wie siehst du, wie reagierst du, wenn du die Bilder siehst von den Opfern, die bei dem Versuch über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, ihr Leben verloren haben. Wie geht es dir, wenn du die neuesten Nachrichten über Präsident Donald Trump hörst oder von Erdogan? Oder wie geht es dir, wenn du Nachrichten hörst wie von dem Terroranschlag 2015 in Paris? Oder von Nachrichten wie der Ebola-Epidemie, die 2014 sich in mehreren westafrikanischen Ländern ausbreitete? Man hat den Eindruck, wir leben in einer Welt, die aus den Fugen gerät oder die immer mehr aus den Fugen gerät. Und in dem Predigttext, in dem Bibeltext, über den ich heute spreche, geht es genau um dieses Thema auch. Ich lese uns die ersten 2 Versen. Ihr findet diesen Text auch auf den Gottesdienstzetteln. Lukas 21, Vers 25. Unheil kündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen und auf der Erde werden die Völker zittern und nicht mehr aus- und einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Die Menschen werden halbtot vor Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Denn die ganze Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Der Evangelist Lukas überliefert hier Worte, die Jesus kurz vor seiner Gefangennahme und vor seiner Hinrichtung seinen Jüngern gesagt hat. Er wollte sie vorbereiten auf das, was auf sie zukommen würde. Er sprach von Katastrophen, die die Erde heimsuchen. Davon, dass die ganze Ordnung des Himmels zusammenbricht. Ein Chaos kosmischen Ausmaßes, von dem auch Sonne, Mond und Sterne betroffen sind. Jesus sprach von Flutkatastrophen, wie zum Beispiel der Tsunami in Japan. Die ganze Ordnung der Schöpfung zerbricht. Und etwas vorher, einige Verse vor diesem Text, beschreibt der Evangelist Lukas auch noch andere Vorgänge, die Jesus angekündigt hat, gemeinsam mit denen, die wir jetzt gelesen haben, angeschaut haben, sollen sie auftreten. Kriege und Unruhen. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Ein Staat den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen geben. Und die Anhänger von Jesus, sie werden gehasst, verfolgt werden. Jerusalem, die Hauptstadt Israels, wird zerstört werden. Wenn wir das alles so hören, dann kommt uns vieles von dem nur zu bekannt vor. Das ist keine Zukunftsmusik, liebe Gemeinde. Das kennen wir, daran haben wir uns ja geradezu gewöhnt. Alltag. Wir leben in einer von Chaos, von Katastrophen gekennzeichneten Welt. Einer Welt, in der die Ordnungen zusammenbrechen, im Großen wie im Kleinen. Zum Beispiel lösen sich die gewohnten Strukturen von Arbeit, von Gesellschaft auf. Ich habe vor einiger Zeit davon gehört, ich habe eine Fernsehsendung gesehen, habe das jetzt noch einmal nachgelesen in einem Artikel in der Zeitung Zeit Online. In den USA ist fast die Hälfte aller Männer im arbeitsfähigen Alter, die nicht zur erwerbstätigen Bevölkerung gehören. Also die Hälfte aller Männer, die arbeitslos sind, obwohl sie arbeiten könnten. Also die Hälfte dieser Männer nimmt Schmerzmedikamente ein. Nach eigenen Angaben ist das so und in 2/3 der Fälle handelt es sich um starke verschreibungspflichtige Mittel, die Opioide erhalten. Der Hintergrund, warum das so ist, ist, dass eine hohe Arbeitslosigkeit in vielen Regionen ist, weil die Produktionsstätten geschlossen haben. Produktion lohnt sich an vielen Stellen nicht mehr in den USA und wird verlagert ins Ausland, nach China. Geschätzte 2,7 Millionen Amerikaner sind von solchen Schmerzmedikamenten abhängig. Allein 2016 starben mehr als 59.000 Amerikaner an einer Überdosis dieser Mittel. Im Vergleich dazu 40.000 an Verkehrsunfällen in den USA. Man spricht von einer Epidemie. Jemand hat das mal vorgerechnet. Alle 3 Wochen sterben an dem Missbrauch dieser Mittel so viele Menschen wie bei dem Terroranschlag auf das World Trade Center ums Leben gekommen sind. Und warum? Weil Chaos im Leben der Menschen herrscht und sie das nicht unter die Füße kriegen. Familien zerbrechen. Ehen werden geschieden. Kinder leben in Patchwork-Familien oder erleben einfach die Abwesenheit eines Elternteils dauerhaft. Und ich könnte so weitermachen. Die Klimakatastrophe ist mitten im Gang. Gewalt und Terror gibt es auch in Deutschland. Und dann heißt es am Ende, unheilkündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen. Okay, also das hatten wir noch nicht. Aber die anderen Dinge, die reichen ja eigentlich auch schon, oder? Und je näher alle diese Ereignisse uns kommen, umso mehr reagieren wir so, wie Jesus es damals gesagt hat. Wir spüren eine innere Beklemmung. Wir haben Angst. Im Bibeltext steht, wir zittern. Wir wissen nicht, wohin wir fliehen sollen. Ja? Dieses Zittern ist ja der Impuls. Ich muss was machen, ich muss weglaufen. Und du kannst nicht, du weißt nicht, wohin. Und der Körper hat diese Spannung und dann stehst du da. Wir fühlen uns ohnmächtig. Wie gelähmt sind wir? Und wir sind ratlos. Wo soll das noch alles hinführen? Was passiert als nächstes? Und was tut man dann? Am besten in Deckung gehen. Sich verkriechen. Sich verstecken. Rückzug. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Perspektivwechsel. Jesus wollte seinen Jüngern damals und dir und mir heute eine Alternative geben zu dieser Reaktion, zu diesem Reaktionsmuster. Jesus sagte damals, all das, was ihr da erlebt an Chaos im persönlichen Bereich und in der Welt, all das sind nur Zeichen. Wenn ihr dieses Chaos, diese Veränderung erlebt, sind es Anzeichen dafür, dass eine Veränderung kommt. Eine Veränderung, die nicht radikaler sein könnte. Der Menschensohn, und damit spricht Jesus von sich selbst, der Menschensohn kommt wieder. Vers 27, dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Und das wird das Ende der Welt sein, die wir jetzt kennen und in der so viele Menschen leiden. Und all das ist kein Thema für Science Fiction, kein Thema für Apokalypse-Schocker im Kino, sondern es ist ein Thema für die Adventszeit. Auch wenn das vielleicht nicht so gut zu den Adventskränzen, den bunten Kugeln und den Kerzen passt. Jesus wird ein zweites Mal kommen auf die Erde. Darum geht es auch in der Adventszeit. Das erste Kommen von Jesus ist uns ja vertraut. Bethlehem, Krippe, Stall, Maria, Josef, das Jesuskind. Und wir haben es oft verniedlicht. Romantischer Weihnachtskitsch, holder Knabe im lockigen Haar. Das zweite Mal, wenn Jesus kommt, so lesen wir hier, wird ganz anders sein. Und die Beschreibung, die Jesus hier verwendet, die geht zurück auf eine uralte Prophetie im Buch Daniel im Alten Testament, Kapitel 7 kann man das dort lesen. Alle, so sagt Jesus, alle werden ihn sehen. Und das wird ein spektakulärer Auftritt sein, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Jesus kommt in oder auf einer Wolke. Mit Macht und mit großer Herrlichkeit. Und das heißt, alle werden Jesus anerkennen als Autorität, als Macht. Im Philipperbrief heißt es einmal in Kapitel 2, alle werden vor Jesus auf die Knie fallen. Alle werden sagen, Jesus Christus ist der Herr. Ein Wladimir Putin, genauso wie ein Donald Trump in den USA und ein Kim Jong-un in Nordkorea, genauso wie ein Bashar al-Assad in Syrien. Und eine Angela Merkel in Deutschland, genauso wie ein Emmanuel Macron in Frankreich. Jesus wird in seiner Macht Gerechtigkeit herstellen. Er wird über jeden Menschen, unabhängig von Rasse, unabhängig von seiner Position, von seinem Besitz und Einfluss, ein gerechtes Urteil sprechen. Aber darum, um dieses Gericht, geht es in diesem Bibeltext heute nicht. Es geht hier vielmehr darum, dass der Jesus, den seine Jünger damals kennen, vertrauen und lieben gelernt hatten, dass dieser Jesus wiederkommen wird und dass er alles gut machen wird. Dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, dass er all die Tränen, die die Jünger geweint haben, abwischen wird. Es geht darum, dass er seinen Jüngern sagt, ich werde bei euch sein, ihr werdet bei mir sein und alle eure Sehnsucht, alle eure Hoffnung wird sich bei mir erfüllen. Das ist die neue Perspektive, die Jesus seinen Jüngern damals geschenkt hat, gegeben hat und die er auch uns heute gibt. Und jetzt ist es an dir, an uns. Ja, wenn die Ordnung der Natur, die Ordnung von Himmel und Erde zerfallen, wenn die Ordnung unserer Gesellschaft zerfällt, wenn die vertrauten Strukturen, die du von der Arbeit her kennst, zerfallen, dann kannst du sagen, das ist schrecklich. Das ist eine Katastrophe. Und es wird immer schlimmer. Du kannst wie ein Kaninchen auf die Schlange schauen und sagen, bald erwischt es mich auch, bald bin ich am Ende. Oder du sagst, das sind Anzeichen dafür, dass meine Rettung nahe ist. Das sind Anzeichen dafür, dass Jesus mir nahe kommt, dass Jesus kommt in diese Welt und mir hilft. All die Gewalt, all die Ungerechtigkeit, all die Naturkatastrophen zeigen mir, bald ist es soweit. Es kann nicht mehr lange dauern und Jesus ist da. Dieser Perspektivwechsel, das ist eine Entscheidung, deine Entscheidung. Und mit diesem Perspektivwechsel kommt eine Änderung, eine ganz neue Haltung. Statt gehetzt hin und her zu laufen, was muss ich noch tun, wie kann ich das Chaos noch irgendwie im Griff haben? Statt irgendwo in Deckung zu gehen und vorsichtig zu sein und abzuwarten, was kommt, sagt Jesus, wenn ihr das merkt, dass die ersten Anzeichen von all dem kommen, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Was für ein Bild. Richte dich auf, mitten im Chaos. Erhebe freudig den Kopf. Und wer den Kopf erhebt, der kann weit gucken. Und damit ist gemeint, schau auf Jesus. Der kommt. Er wird kommen. Das ist die Adventshaltung. Die Haltung, die aus einem Advent kommt, wo wir nicht nur über das liebe Jesuskind in der Krippe nachdenken, sondern auch über den Christus, der wiederkommt als der Herr. Ein dritter Gedankengang. Was gibt dir denn dann aber diese Hoffnung und diesen Mut? Ist diese Haltung, Jesus kommt wieder, nicht ein bisschen abgehoben, sektenmäßig? Also, erzähl das doch mal deinem Nachbarn oder deinen Freundinnen in der Schule oder wem auch immer. Jesus kommt wieder in einer Wolke. Was werden die sagen? Jo. Ne? Und was sonst noch? Aber haben wir eine Alternative? Haben wir eine Alternative dazu, dass wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt? Wir leben ja in einer Welt, die so in ihrer westlichen Ausprägung, auf jeden Fall hier, Gott und Jesus und Glauben in den Privatbereich gesteckt hat. Eine Welt, in der Gott im öffentlichen Leben kaum noch vorkommt. Und das entspricht ja auch dem, was die Bibel beschreibt. Wir leben in einer verlorenen Welt, einer Welt, die ihre Beziehung zu Gott verloren hat und in der darum auch die Menschen ganz viel verloren haben. Liebe, Hoffnung und Glauben. Wir leben in einer Welt, die, weil sie sich von ihrem Schöpfer getrennt hat, mehr und mehr zerfällt. In der sich die Ordnung, die uns das Leben möglich machen, auflösen. Und wenn wir jetzt sagen, Jesus kommt wieder, damit kann ich nichts anfangen. Das ist mir zu spacey. Dann stimmen wir diesem Denken, was in unserer Gesellschaft üblich ist, letzten Endes zu. Dann begnügen wir uns damit, dass unser Glaube nur eine Privatsache ist. Nur für uns. Unsere Angelegenheit. Und dann ist es uns auch nicht mehr wirklich wichtig, ob andere Menschen Jesus kennenlernen oder nicht. Wieso? Jeder wird auf seine Art und Weise irgendwie durchkommen, selig werden, glücklich werden. Hat ja schon der alte Fritz von Preußen gesagt. Ich weiß, dass das mit Jesus gut ist. Was die anderen wissen, müssen sie mal schauen. Das folgt daraus, ob wir es wollen oder nicht, wenn wir das aus dem Blick verlieren, dass Jesus wiederkommen wird als der Herr. Dann haben wir nämlich ein bisschen Hoffnung vielleicht für uns, aber wir haben keine Hoffnung für die Welt, in der wir leben, für die Menschen um uns herum. Und für die ist das ja dann auch nicht wirklich relevant mit Jesus, der wiederkommt. Aber es heißt, Jesus kommt wieder, alle werden ihn sehen und er wird der Herr über alle und alles sein und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Global. Das ist die Adventshoffnung, die uns Kraft gibt und Mut. In einer Welt, die zerfällt, dass wir da anpacken und von Gottes Liebe bewegt, uns auf Menschen zu bewegen. Smalltalk wagen zum Beispiel. Nicht einfach vorbeilaufen und sagen, ich habe so viel zu tun oder das ist so stressig alles. Sondern Begegnung mit Menschen suchen und wagen, weil sie wichtig sind, weil sie in Gottes Augen wichtig sind. Und Menschen einladen, diesem Jesus zu vertrauen. Jesus war es sehr, sehr wichtig, dass seine Jünger diese Adventshoffnung hatten. Und es ist ihm wichtig, dass du und ich, dass wir diese Adventshoffnung haben. Und deswegen hat Jesus dann das Gleichnis von dem Feigenbaum erzählt. Seht den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr diese Anzeichen seht. Dann wisst ihr, dass die neue Welt Gottes anbricht. Also in Israel war und ist es so, der Feigenbaum wirft im Winter seine Blätter ab und steht ziemlich kahl da. Und dann im Frühling ist er einer der ersten Bäume, die blühen. Jeder weiß, wenn der Feigenbaum austreibt, wenn neue Blätter und Blüten kommen, dann ist der Sommer nicht mehr weit. Und so sagt Jesus, wenn alle diese Zeichen, die Katastrophen, die Kriege, wenn das kommt, dann ist es unmissverständlich klar, ich komme wieder für alle Menschen sichtbar als der Herr. Und dann bricht Gottes neue Welt an. Da könnt ihr sicher sein, sagt Jesus. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und weil Jesus das so wichtig ist, bekräftigt er das noch weiter. Und da lesen wir jetzt in dem Bibeltext einen Satz, der hat Christen in den zurückliegenden Jahrhunderten und Jahrtausenden immer wieder ins Grübeln gebracht. Ich versichere euch, Vers 32, diese Generation wird das alles noch erleben. Also das verstehen wir doch erstmal so. Die Menschen, die damals lebten, seine Zeitgenossen, die Zeitgenossen von Jesus, die werden das alles erleben. Aber die sind doch schon lange tot. Und ist Jesus wiedergekommen? Nein. Hat sich Jesus vielleicht vertan? Und wenn das jetzt schon 2000 Jahre dauert, dass er wiederkommt, na, dann kann es ja vielleicht auch noch mal 2000 Jahre dauern, bis er wiederkommt, oder? Und mit diesen Gedanken ist alles in Frage gestellt. Was ich bisher gesagt habe über diese Adventshoffnung, dieses sich aufrichten mitten im Chaos, freudig den Kopf erheben. Wenn es völlig unsicher ist, ob und wann Jesus wiederkommt, warum sollte ich das dann als relevant im Blick haben? Warum sollte mich das dann in meiner Haltung verändern? Und an dieser Stelle hilft es, wenn wir ein Stück verstehen, was dieses Wort Generation im griechischen Grundtext für Bedeutung haben kann. Es kann nämlich ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Es kann eine Gruppe von Menschen meinen, also zum Beispiel die Zeitgenossen von Jesus. Manchmal bezeichnete Jesus mit den Worten diese Generation oder dieses Geschlecht auch die Gesamtheit aller Juden, zu denen er gesandt war. Das Wort Generation kann aber im griechischen Text auch einen Zeitabschnitt, ein Zeitalter meinen. Wenn das Letztere, also das Generation ein Zeitabschnitt, Zeitalter meint, zutrifft, dann hätte Jesus gesagt, wenn diese Zeichen auftreten, dann könnt ihr gewiss sein, dass der damit begonnene Zeitabschnitt nicht vorbeigehen wird, bis alles, was ich angekündigt habe, eingetroffen ist. Das ist dann praktisch eine feierliche Wiederholung. Jesus sagt ja, Amen, Amen, ich sage euch, eine feierliche Wiederholung dessen, was Jesus schon vorher gesagt hat. Und dieser begonnene Zeitabschnitt ist dann das, was man auch als die Endzeit bezeichnet. Und ich kenne das so aus meinem Christsein, dass immer die Frage war, leben wir schon in der Endzeit? Ist es schon soweit? Ist die Endzeit schon gekommen? Oder wann kommt die Endzeit? Wann fängt sie an? Was muss noch geschehen, damit die Endzeit kommt? In der Apostelgeschichte, in Kapitel 2, in der Pfingstpredigt des Petrus, lesen wir, dass die letzten Tage, die Endzeit, mit Pfingsten begonnen haben. Das heißt, Menschen leben seit Pfingsten, seit 2000 Jahren in diesem Zeitabschnitt. Auch wir. Wenn das erste zutrifft, dann hätte Jesus gemeint, das jüdische Volk, das also das erste, das mit Generation eine Gruppe von Menschen gemeint ist, dann hätte Jesus gemeint, das jüdische Volk, das Volk Gottes des Alten Testaments wird nicht aufhören zu existieren, bis Jesus zum zweiten Mal kommt. Oder noch allgemeiner gefasst, die Menschen, die die Anzeichen sehen und erleben, die Jesus angekündigt hat. Diese Gruppe von Menschen wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Mit anderen Worten sagt Jesus, wenn das einmal eingesetzt hat, dass diese Ereignisse kommen in Kraft treten, dann wird ganz gewiss, so gewiss wir dieses Chaos erleben und dieses Auseinanderfallen einer Welt und ihrer Ordnung, so gewiss wird Jesus wiederkommen. Und da folgt der letzte Satz, mit dem Jesus noch einmal seinen Jüngern Mut macht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, sie bleiben gültig für immer und ewig. Jesu Worte haben Bestand, jetzt und in Ewigkeit. Jesus hat die Autorität. Das ist es, was er seinen Jüngern damals zugesagt hat. Und was machen wir damit? Was machst du damit? Du kannst ihm vertrauen. Jesus wirft alles in die Waagschale. Er sagt, mit anderen Worten, so wahr ich hier stehe und so wahr das ist, für das ich eintrete, dass ich der Sohn Gottes bin und, so wahr wird das sein, dass diese Ereignisse Vorboten davon sind, dass ich bald komme, zum zweiten Mal auf diese Erde. Adventszeit ist eine Chance, diese Haltung einzuüben. Mitten im Chaos, das du über die Medien immer wieder ins Haus geliefert kriegst und das du oft und immer mehr auch hautnah selber spürst, mitten in diesem Chaos aufzustehen, dich zu erheben, freudig den Kopf zu erheben und auf Jesus zu schauen und zu wissen, er kommt. Und das ist nicht mein Ende, was hier alles geschieht, sondern es ist die Ankündigung davon, dass Jesus kommt und diese Welt, in der ich lebe, vollenden wird. Wie kann man diese Haltung einüben in der Adventszeit? Drei Verse weiter sagt Jesus dazu ganz aufschlussreich in Vers 36, das steht leider nicht mehr auf den Zettel drauf: Bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Das sollte oder das ist ein guter Bestandteil von der Adventszeit und der Vorbereitung, wenn wir beten, wenn wir so im Gebet auf Jesus schauen und dann mit jedem Gebet wirst du dich ein bisschen mehr aufrichten und mit jedem Gebet wirst du den Kopf etwas höher erheben können und das braucht auch Zeit, dieses Beten, und dann wird sich aber unsere Haltung verändern. Wir werden frei, frei werden von der Angst, frei werden von diesem Gefühl, ich bin ein Opfer, ich bin wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt und das Ende kommt und ich kann nicht weg. Jesus kommt und Jesus wird dich und mich, wenn wir ihm vertrauen, retten, befreien. Er wird unsere Sehnsucht erfüllen nach dem, was wir uns, wo wir uns in der Tiefe nachsehnen, an Liebe, an Gelingen. So vieles breit bruchstückhaft, aber in Jesus wird all das vollendet. Lass uns so in die weitere Adventszeit gehen. Amen.